Hallo Leute, ich bin der Tolle, das ist der Nerdcast und eieiei, hab ich letztens einen beschissenen Film gesehen. Und damit ich nicht alleine über diesen beschissenen Film erzählen muss, ist natürlich wieder an meiner Seite der gute alte Kai. Hallo guter alter Kai.
Hallo, ja, ich muss erstmal den Staub so ein bisschen abklopfen von mir. Ich war ja schon länger nicht mehr hier und ich fühle mich so ein bisschen eingemottet.
Nein. Du bist so frisch wie am ersten Tag. Also, ja, aber wie vielleicht ihr Zuhörerinnen ja auch schon bemerkt haben werdet, hat sich so ein bisschen die Grundrichtung vom Nerdcast Richtung viel Plauderei, teils auch mit Synchrondarstellern, Synchrondarstellerinnen entwickelt. Und ja, ich sag mal, da sind jetzt unsere Filmbesprechungen zugegebenermaßen ein wenig kurz gekommen, aber das wird sich natürlich in Zukunft auch wieder ändern. Und ja, ich sag mal, nachdem wir schon die ersten großartigen Expendables-Filme besprochen haben, war für uns natürlich klar, den vierten, den müssen wir auch wieder machen. Was wir nicht gemacht haben, was ja so ein bisschen der ursprüngliche Plan gewesen wäre, da der Film ja überhaupt noch nicht für die Heimauswertung zur Verfügung steht, haben wir den natürlich nicht zusammengeguckt, aber ja, ich glaube, wir dürften uns trotzdem ungefähr an denselben Stellen am Kopf gekratzt haben.
Ja, ich bin irritiert, Torte. Also wir hatten einen Expendables 1, der war schon ein richtig guter, solider Übertreter und ziemlich brutaler Actionfilm und dann gab man uns mit Expendables 2 quasi dieses Action-Meisterwerk. Das war humorvoll, das war unterhaltsam, das hat einfach Spaß gemacht, auch mit den Sprüchen, die wirkten auch einerseits angestaubt und trotzdem irgendwie frisch, weil man einfach sowas schon seit einer gewissen Zeit nicht mehr so gesehen hat. Und der dritte Teil, das war der mit Mel Gibson, ja, der ist dann ein bisschen abgefallen und dann hat man auch irgendwie viele neue Charaktere eingefügt. Und letztendlich war der ja trotzdem auch noch solide, nenne ich es mal. Und wir hatten irgendwie die Hoffnung, dass man es mit dem vierten Teil eigentlich nur wieder besser machen könnte. Aber wir wurden absolut vom Gegenteil überzeugt.
Oh ja, oh ja. Also es ist halt wirklich so. Ich hab am Anfang habe ich noch so das Gefühl gehabt, so jetzt gucke ich das wirklich das erste Mal einen Expendables-Film, auch wenn es physikalisch nicht möglich ist. Aber ich gucke jetzt den ersten Expendables-Film, der Ende der 70er, Anfang der 80er entstanden ist. Also Der wirkte halt nicht wie ein Film, der so eine Referenz an die damalige Zeit ist, sondern wirklich wie ein Film aus der damaligen Zeit. Und irgendwie kam mir sehr früh so die Kategorie, das ist wie Expendables auf Wish bestellt, in den Sinn.
Ja, ich würde fast sagen, das ist überhaupt kein Expendables, weil eigentlich dieses Ensemble da komplett fehlt. Also ja, es sind so ein paar alte Bekannte dabei, aber dieses richtige Expendables-Gefühl hatte ich zu keiner Zeit in dem Film. Das liegt auch an einfach total bescheuerten, ich nenne es mal, die Entwickler dachten bestimmt hier von dem Ganzen, das wäre irgendwie ein interessanter Kniff, Sylvester Stallone ziemlich am Anfang und für den Rest des Films quasi aus dem Rennen zu nehmen. Und ich weiß nicht, Torte, wie ging dir das? Wie albern oder wie doof fandest du das alles?
Ach, also es fing ja schon damit an, dass Megan Fox jetzt quasi so die weibliche Expendable wurde, so völlig aus dem Nichts. Uns wurde zwar auch erzählt, was für krasse Skills sie doch hat, aber das Einzige, wo diese Skills dann mal zum Einsatz kamen, war beim Vorspiel mit Christmas zusammen. Und da, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen der Versuch war, Scharte auszuwetzen, dass ja im Vorfeld immer sehr viel über die Expendables gesprochen wurde, also quasi Expendables, aber nur mit weiblichen Actiondarstellerinnen, was halt aus meiner Sicht eine super Idee gewesen wäre, weil da gibt es genug Ältere, da gibt es genug Neue, die man da hätte einbauen können, aber zumindest was man so aus Interviews mitgekriegt hat, wollte Sylvester Stallone das ja nicht. Und ja, dementsprechend habe ich so das Gefühl gehabt, dass so diese Gina-Rolle von Megan Fox, dass das so irgendwie so ein bisschen die Reaktion darauf sein sollte. Und ja, ich sag mal, Sylvester Stallone, der Barney, stirbt dann relativ am Anfang vermeintlich. Und ja, ich sag mal, also 1:1 hätte ich jetzt nicht voraussagen können, wie der Film endet. Also genau wegen einem Aspekt nicht, aber ansonsten war das alles schon extrem schlimm vorhersehbar.
Ja, das war für mich alles irgendwie sehr vorhersehbar. Ich wusste von Anfang an.
Aber du denkst ja auch mit, wenn du Filme guckst.
Das kann sein. Und ich habe auch unfassbar viele Filme gesehen, die sich für schlau hielten und dachten, sie machen da einen super Kniff. So wie zum Beispiel Expendables 4. Und wenn man natürlich einen Andy Garcia im Cast hat, der plötzlich eine Art Agent spielt und quasi der Auftraggeber von den Expendables sein soll, dann habe ich das von Anfang an schon irgendwie durchschaut, dass das irgendwie nicht nur ein Andy Garcia sein wird, damit der irgendwie zweimal auftritt und hier dann so tut, als wäre er der Chef von denen. Nein, das habe ich zu keiner Zeit abgekauft. Das wusste ich schon, dass dieser Kniff kommen wird. Genauso wie dieser hingebogene Tod von Sylvester Stallone oder Barney Ross, wo man dann auf der Trauerfeier irgendwie sich ein bisschen weggesoffen hat, ein paar lächerliche Scherze oder Sprüche gekloppt hat und das irgendwie lustig sein sollte, aber der Film ist zu keiner Stelle lustig. Der hat, also irgendwie ist alles, alle Gags, die man versucht, sind Rohrkrepiere. Ich weiß gar nicht, wie man das schafft, alle Gags irgendwie komplett zu verkacken. Also, ChatGPT besser hinbekommen.
Ja, wobei ich sagen muss, so kritisch sehe ich das nicht. Also auch wenn ich ja gerade diese Szene da mit Gina und so ein bisschen kritisiert habe, also ich muss sagen, ganz am Anfang halt so das erste Aufeinandertreffen von den Dreien, also Barney, Christmas und Gina, das fand ich schon doch halbwegs witzig. Vor allen Dingen muss ich sagen, die Stelle, wo dann immer kam, sie spricht über dich, nein, sie spricht über dich, und sie dann gesagt hat, nein, ich spreche, wo es immer heißt, sie spricht mit dir, nein, sie spricht mit dir, und sie dann sagt, nein, ich spreche mit dir, aber über dich. Das waren so 2-3 Momente, wo ich doch so ein bisschen schmunzeln musste, aber ja, das war trotzdem in keinster Weise so irgendwie komödiantisches Gold oder so, was da
umsonst ausgekippt
wurde.
Ja, wir haben ja im zweiten und auch im dritten Teil auch noch die Sounds irgendwie sehr gelobt von den Waffen und so. Und selbst die klingen hier einfach wieder 0815 in dem Film.
Und, oh ja.
Und ja, dieses wirklich stramme, diese Action und dann eben das Ganze garniert mit so ein paar, klar, dämlichen Sprüchen, aber auch die haben halt hier nicht funktioniert. Wobei ich auch den Film nicht komplett zerreißen möchte, nämlich sobald irgendwie hier Lee Christmas, Jason Statham, irgendwo in Erscheinung tritt, die Kämpfe sind teilweise immer noch sehr, sehr gut choreografiert und ich kaufe denen auch ab, dass die gerade da wirklich am Kämpfen sind miteinander, aber das endet auch relativ schnell und ich sag mal, diesen Abgang am Ende von Andy Garcia, der einfach nur von Stallone aus dem Hubschrauber abgeballert wird, das hätte man in anderen Expendables-Filmen auch anders gemacht.
Das stimmt, wobei das immerhin auch nochmal eine sehr saftige Szene war, also im Verhältnis zum Rest des Films. Also bei den anderen Filmen hätte man auch gesagt, Moment mal, da fehlen nur noch ein paar Gallonen Blut, die da aus seinem Körper rausspritzen müssten, aber ja, so war es halt. Ich sag mal so, ich hätte Andy Garcia eigentlich schon verdächtigen müssen, weil er, vielleicht ist das die richtige Aussprache, ich weiß es nicht, aber wer statt Ocelot Ocelot sagt, der ist schon verdächtig. Also, da bin ich echt bei den Dialogen von ihm, bin ich da wirklich so sehr drüber gestolpert wie über nichts anderes, dass da ständig Ocelot gesagt wurde.
Genau, der ist verdächtig, der verhaften bitte.
Ja. Also wer den Namen so verhunzt, aber ja. Aber man muss halt sagen, letztendlich, mal abgesehen von der Stammbesetzung, ist er ja wirklich so das darstellerische Highlight, so vom Namen her, von diesem Film. Also da, wo man sonst wirklich mit geilen Namen zugeschissen wurde, ne, wie gesagt, beim letzten Film Harrison Ford mit drin, Mel Gibson mit drin. Ja, da kriegen wir halt jetzt einen Andy Garcia und eine Megan Fox.
Ja, aber Andy Garcia kann ja eigentlich auch mehr und der hätte auch einen richtig guten Bösewicht spielen können, wenn Absolut. Er das vernünftig geschrieben hätte. Also es liegt ja nicht an ihm selbst, dass das irgendwie so verhunzt wurde. Also wir hatten im letzten Teil mit Mel Gibson einen Bösewicht, der auch irgendwie eine Agenda hatte, die irgendwie nachvollziehbar war. Ja, das war auch letztendlich nur ein Klischee-Bösewicht, aber zumindest hat man ihm ein bisschen Background gegeben. Bei Expendables 2 ist das gelungen und auch da war das zumindest in Teilen nachvollziehbar, was die da genau tun wollen, aber was Andy Garcia jetzt hier genau für Beweggründe hat, das habe ich nicht verstanden.
Er wollte Profit machen, das hat er doch am Ende noch erzählt.
Ja.
Als er auf dem Flugzeugträger stand, den er quasi gerade selber in die Luft sprengen wollte.
Ja, also da ist einiges ein bisschen komisch gewesen.
Ja.
Also.
eindeutig. Und,
aber
ich muss sagen, die flachste Performance des ganzen Films hat für mich der Hintergrund dargestellt.
Ja, also der Hintergrund, ja, ich weiß, was du meinst. Also der Film sah für mich teilweise gerade in den Effektszenen eher so aus, als hätte man die aus irgendeinem PC-Game geholt.
Ja, ja.
Und als PC-Game hätte ich das durchgewunken, da hätte das auch gut ausgesehen, aber das wirkt teilweise wirklich wie ein PC-Game mit Greenscreen in den Hintergrund reingeblendet, also ja. Da ist irgendwie, weiß nicht, wer das für gut befunden hat, aber das sieht einfach scheiße aus. Also
der Greenscreen des Grauens, ich sag mal, der einzige Vorteil, den dieser schreckliche Greenscreen hat, ist, du erkennst jedes Mal, ob du gerade Greenscreen hast oder echten Hintergrund.
Definitiv, ja. Also das ist mir auch ständig so aufgestoßen. Dachte mir, was ist das denn bitte? Soll das irgendwie fancy, cool aussehen? Aber das hat ja nichts mit Expendables dann oder mit diesen 80er-Jahre-Action zu tun, wo man quasi alles selbst gemacht hat. Und ich weiß nicht, ist denen hier das Budget ausgegangen? Also ich meine, vom Cast ist nicht mehr viel übrig geblieben. Dann musste man halt einen Stallone irgendwie noch rausholen, so ein bisschen, weil er vermutlich zu teuer geworden wäre, wenn er den ganzen Film über dabei gewesen wäre. Also hier wurde doch an allen Ecken und Enden gespart. Und selbst hier so ein Dolph Lundgren, der war halt da. Der war einfach nur da, aber der hat ja auch irgendwie ansonsten nichts beigetragen.
Wahrscheinlich hat Gunnar auch nur diese komische blonde Perücke getragen, weil sie wahrscheinlich nur einen Stuntman mit seiner Statur hatten, der blonde lange Haare hatte.
Vielleicht der genauso eine lächerliche Frisur hatte, ja.
Ja, wahrscheinlich haben sie überlegt, holen wir uns jetzt noch einen neuen Stuntman oder eine Perücke? Perücke ist billiger, nehmen wir eine Perücke.
Ja, und uns wird ja noch so eine andere Art Bösewicht die ganze Zeit vorgesetzt, diesen Typi, der mit seinen zwei Holzzahnstochern da unterwegs ist.
Ja.
Suarto, glaube ich, oder so hieß er.
Ramat.
Ramat, genau, so war das, ja. Genau. Aber ja.
Ich musste bei Ramat, da kann jetzt aber der Film tatsächlich nichts für. Ich musste immer an Diablo 4 denken, an den Sohn von Lilith, an Ratma.
Ach ja, okay.
Selbe Buchstaben, andere Reihenfolge, aber es hat gereicht, damit ich diese Assoziation habe. Ja, aber den fand ich irgendwie auch, also das war halt auch wirklich noch so dieses Ding, ne, du sagtest es schon, beim dritten Teil haben wir einen Mel Gibson gehabt, der halt richtig stark gespielt hat und jetzt haben wir dann Ramat, der da rumläuft und das dann Ocelot dann quasi der Strippenzieher dahinter ist, ja, das hat ja nichts dran geändert, dass uns trotzdem Ramat über die größten Teile des Films als so unser Antagonist präsentiert wurde.
Ja, der auch noch irgendwie kein Hand und Fuß hatte. Der ist ja nur rumgelaufen, hat die Leute hier gepiekst mit seinen Dingern da.
Ja, ja. Aber, oder er schießen also, lassen.
Oder das, ja. Also klar, das sollte so hart wirken, aber irgendwie habe ich dem auch seine fiese Rolle nicht abgekauft. Nee, aber das Allerschlimmste in dem Film war, und das hatte ich dir ja auch dann direkt mitgeteilt, als es durch war, dass man irgendwie auch noch den Alkohol verherrlicht. Also Gunnar hat ja die ganze Zeit so über so dieses Problem, dass er nichts trifft. Er schießt daneben und er kriegt einfach nichts auf die Kette und so weiter.
Ja, wobei, ja, das ist ja nur oberflächlich gesehen das Problem. Weil, wie uns der Film ja hinterher beibringt, das tatsächliche Problem ist ja, dass er aufgehört hat zu saufen.
Ja, richtig, genau.
Ne? Weil als er dieses Problem überwindet, da läuft es ja dann auch wieder.
Genau. Und was die Botschaft dann quasi ist, ja, hier sauft Alkohol, das steigert eure Leistungsfähigkeit. Und das ist das denn für eine
Ja,
Botschaft für einen Film
oder
aus
andersrum gesehen,
2023?
wenn wir uns an den Snickers Werbespot orientieren wollen, du bist nicht du, wenn du nicht besoffen bist. Also, oder
Ja.
zumindest nicht gesoffen hast.
Ja, das war so richtig, richtig übel. Also, wie gesagt, das hätte ein Film in den 70ern vielleicht so gemacht oder wie in dem Werbespot in den 50ern, dass da angepriesen wurde, hier Zucker ist gesund und macht schlank und sowas.
Ja,
Ja, also von dieser Qualität ist das, aber das ist richtig kacke.
also ich sag mal, sie hätten es noch ein bisschen abfedern können, dann hätte es für mich vielleicht auch noch ein bisschen mehr in den restlichen Expendables-Kontext gepasst. Sie hätten es noch abfedern können, indem sie dafür gesorgt hätten, dass seine Kumpels ihm heimlich Alkohol unterjubeln, was zwar auch völlig hanebüchen gewesen wäre, aber dann hätte man immer noch diese Charakterentwicklung, die Gunnar ja durchgemacht hat über die Filme, eigentlich als einziger Charakter, die hätte man immer noch stehen lassen können und man hätte halt nicht diese sehr, sehr zweifelhafte Botschaft noch gegeben, dass er sich ja aus freien Stücken quasi dazu entscheidet, wieder vom trockenen zum aktiven Alkoholiker zu werden. Also das hat es für mich halt noch ein bisschen schlimmer gemacht, dass es halt eine aktive Entscheidung von ihm war. Dass es halt so dieses, ah, verdammt, ich treffe ja die ganze Zeit nichts, scheiß drauf, was er ja wortwörtlich dann noch sagt, scheiß drauf, den Flachmann rausholt, den er scheinbar auch die ganze Zeit immer dabei hatte, weil, hey, es könnte ja mal der Moment kommen, wo ich dann doch wieder saufen will. Ja, und das so zu verherrlichen. Nee, nee, nee.
Ja,
Aber man muss sagen, für mich persönlich zumindest, hat man das ja noch mit einem tieferen Tiefpunkt am Ende des Films noch unterbieten können, weil, ja, okay, ne, selbst, und das ist der Punkt, wo, glaube ich, also da bist, kann ich mir nicht vorstellen, dass du auf die Idee gekommen bist, dass uns ja hinterher gesagt wird, vor allen Dingen, was für ein dummer Satz schon. Hey, ihr habt euch doch sicherlich alle gefragt, was mit Jumbo Shrimps passiert ist. So, nee, habe ich mich ehrlich gesagt nicht eine halbe Sekunde, aber okay. Ja, und dann wird uns ja gezeigt, dass die Leiche mit Barneys Ring, die ja gefunden wurde, und natürlich musste man deswegen auch am Anfang so ein Gewese um den Ring machen, ne, damit der ja natürlich als Identifikationsmerkmal ausreicht. Ja, und die Leiche mit dem Ring, die man dann gefunden hat, da hat man sich dann gedacht, hey, Jumbo Shrimp hat Barney im Daumenwrestling, was sie dann auch noch dämlicherweise in dem Film als Daumendrücken übersetzt haben, besiegt
ja.
und hat danach den Ring auf ein Gummidildo gepackt. Hör mal, also dafür entführen wir den jetzt, packen den ins Flugzeug und lassen ihn mit Barneys Ring am Finger bei lebendigem Leib in dem Flugzeug verbrennen.
Ja,
Finde ich
also
jetzt überhaupt
erstens.
keine Überreaktion. Absolut nachvollziehbar. Also,
Ja,
ja.
also auch die Sache, dass ich am Ende schon gar nicht mehr wusste, wer das war, erstmal und kurz überlegen musste. Ach ja, da war ja am Anfang diese dämliche Geschichte mit diesem
Ja. Aber
Fingerwrestling,
das ist unser Mann in Hollywood, unser neuer. Der Darsteller heißt nämlich Mike Möller. Kommt irgendwo aus Ostdeutschland und ist halt an sich auch Stuntman, auch schon in zig Filmen und so gewesen. Und ja, leider halt dann verbrutzelt worden.
Ja, aber wie gesagt, der Film hat da keinerlei Substanz. Also am Ende taucht hier Barney wieder auf. Plötzlich gibt es Explosionen auf dem Schiff. Wie gesagt, Christmas ist alleine. Der hat dieses Schiff nochmal irgendwie zum Stillstand gebracht. Der Timer lief. Das ergibt keinerlei Sinn vorne und hinten, weil keinerlei Festland weit und breit zu sehen ist, wo die
Und
Bombe dann
vor,
hätte detonieren können. Und
ja,
ja.
und vor allen Dingen, und vor allen Dingen alleine schon diese völlig faule Storytelling, dass Ocelot natürlich diesen komischen Notausschalter überhaupt dabei hat. Warum sollte der? Der hat doch zu keinem Zeitpunkt vorgehabt, diese Explosion abzubrechen. Ich hätte die überhaupt nicht mitgenommen, die Kiste. Also.
Ja, also erstens das und zweitens kommt ja auch noch davor, warum hat er denn diesen Knopf und warum zeigt er wie so ein Klischee-Bösewicht das Ding, nur um es dann danach einfach ins Wasser zu werfen? Also ja, das ist einfach total dämlich. Das Ding sah auch aus wie von Fisher-Price. Also,
ja, war es wahrscheinlich auch. Ja, wobei, nee, Fisher-Price nicht. Ich glaube, bei Fisher-Price zahlst du die Marke noch mit. Das wird irgendeine Wish-Variante von Fisher-Price gewesen sein.
Auch das kann sein, aber es sah einfach nicht aus wie irgendwas, was mit dem man eine Atombombe irgendwie steuern würde.
Ja, vor allem mal ganz davon abgesehen, wieso soll dieses Ding, was er da hatte, in irgendeiner funktionierenden Beziehung zu diesen Zündern stehen, die da jetzt an der Bombe waren, die sie ja ganz woanders hergeklaut hatten. Also,
richtig, ja.
Das, ja. Man könnte es gelinde gesagt als Hanebüchen bezeichnen.
So und, wie der ganze Film.
Ja, und ich sage mal so, wenn über dem Ganzen nicht The Expendables 4 oder wie im Englischen The Expendables stehen würde, dann fände ich das auch alles gar nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, ja komm, es ist ein sehr trashiger, aber ja noch so halbwegs unterhaltsamer Trash-Action-Film. Aber ja, man muss sagen, auch wenn der dritte Film ja schon so ein bisschen abgeflacht ist, ist das trotzdem nichts, was irgendwie dem Namen Expendables auch nur ansatzweise würdig wäre.
Nee, kein bisschen. Also ganz im Gegenteil, das ist einfach kein Expendables-Film. Das ist halt irgendein x-beliebiger 0815-Action-Film einer der schlechten Sorte, den man sich einfach irgendwo hier Direct-to-DVD geholt hätte und zu viel Geld dafür ausgegeben hätte mit 2,90 € aus so einer Wühlkiste und ja, hätte man nach ein paar Sekunden vergessen.
Ja, ja. Aber immerhin weiß ich jetzt, wenn ich irgendwelche komischen Metalltore unbedingt geöffnet kriegen muss, einfach anpinkeln.
Ja, genau, das nehmen wir als Weisheit aus dem Film und ich weiß nicht, wenn ich auf die Zeit gucke, ist die Aufnahme noch kürzer geworden als die zu unserem letzten Filmmeisterwerk, das wir besprochen haben.
Nee, ich sag mal, das lässt Schlimmes auf die Abrufzahlen schließen, aber ja, ich denke auch. Also, wie gesagt, wer ihn trotz dieser Folge unbedingt gucken will, macht es. Ich sag mal, seid selber schuld. Aber also, ich würde sagen, guckt euch lieber zweimal Expendables 2 an. Dann habt ihr quasi auch Expendables 4 und 4 Stunden lang Spaß gehabt, anstatt nicht ganz 2 Stunden Schnarchfest. Und das muss ich sagen, das ist der einzige wirkliche Pluspunkt ist halt die Länge, die nur so ganz knapp über 100 Minuten geht. Also immerhin da haben sie sich dann wahrscheinlich auch wegen des mangelnden Geldes dann am Riemen gerissen.
Ja, also der Film ist einfach absolut überflüssig. Ich weiß auch nicht, warum man den so unbedingt machen musste. Also nee, also ist einfach nicht nachvollziehbar. Dann hätte man einfach aufhören sollen. Die Leute sollen vielleicht einfach besser in Rente gehen, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat oder irgendwie Filme machen, die vielleicht ihrem Alter eher angemessen sind, als irgendwelche Actionfilme machen wollen, für die man scheinbar körperlich auch nicht mehr in der Verfassung so richtig ist. Ja. Und dann am Ende für den letzten großen Fight hier Sylvester Stallone nur aus dem Hubschrauber ballern lässt.
Ja, das war schon, ja. Mann. Ich sag mal, dass man kann nur hoffen, dass Sylvester Stallone das jetzt auch so sieht, weil letztendlich, ja, der Film, also wenn ich dem noch ganz viel Sinn beimessen möchte, würde ich halt sagen, der Film noch mehr als die anderen Expendables, das ist irgendwie so die Fantasie, wie sich diese alten Leute. Also muss man einfach sagen, ne, Sylvester Stallone ist halt keine 15 mehr. So, wie der sich irgendwie vorstellt, wie cool er damals wohl gewesen wäre. Nur halt mit dem Unterschied, damals hätte man das vielleicht tatsächlich noch cool gefunden und heute denkt man sich nur, echt jetzt? Okay. Und wir haben jetzt zwei Frauenrollen in dem Film gehabt und das dann als Begründung zu nehmen, so, nein, wir brauchen keinen Expendables-Film nur mit Frauen, weil wir bauen ja jetzt mehr Frauen ins Franchise ein. Naja.
Ja, ganz ehrlich, ich hoffe, das Franchise stirbt jetzt einfach. Ja, also ich will keinen weiteren Expendables-Film mehr und wir erinnern uns super gerne an die ersten drei Teile zurück, vor allem an den zweiten, der so unfassbar viel Spaß bereitet hat und auch großartig aufgestellt war. Dann werde ich mir den lieber noch ein paar Mal angucken.
Ja, und ganz ehrlich, ey, im zweiten Teil, da wurden Stunts praktisch gemacht, die um so vieles geiler waren als alles, was man uns bei Teil 4 nur noch mit CGI gegönnt hat. Also, ja, unglaublich.
Ja, unglaublich, aber wahr. Ja. Aber wahr ist jetzt auch, dass wir am Ende der Folge angekommen sind.
Genau, das war es. Ne, von daher, ja, aber dir auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für die kurzweilige Unterhaltung zumindest darüber. Und ja, kurze und kurzweilige.
Ne, genau.
Und ja, schön, dass wir mal wieder über einen Film gequatscht haben. Und ja, wir können es immer noch, würde ich sagen. Im Gegensatz zu den Expendables.
Das stimmt. Ja. Und, ja, wir sind auch noch nicht so alt und können quasseln.
Genau, genau. Und bei der Entstehung dieser Folge sind keine ostdeutschen Stuntleute zu Schaden gekommen.
Nein.
Nicht mal fiktiv. Von daher alles super. Nee. Ja, euch Zuhörenden auch danke, dass ihr euch das hier angehört habt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr daraus die richtige Lehre zieht und den Film nicht guckt und hoffentlich auch noch nicht vorher geguckt habt. Besser wär's, aber ja. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass wir jetzt, wie das damals bei Samaritan war, damit Leuten Lust auf diesen Film gemacht haben.
Ja, nee, das hoffe ich auch nicht. Aber immerhin noch ein ganz kleines bisschen besser als Chappie.
Ja, das stimmt. Und halt, finde ich, auch immer noch besser als Samaritan. Wobei halt Samaritan ethisch nicht so zweifelhaft war.
Das stimmt, ja. Ist auch genug in die Länge gezogen.
Genau. Ne, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.